Adventskalender, Türchen Nummer 10. Das Haus ist dunkel. Nur die Kerzen flackern. Ihr Licht wirft unruhige Schatten an die Balkendecke. Seit vielen Stunden liegt die Frau in den Wehen. Die Hebamme kniet an ihrem Bett, tastet, spricht beruhigend, bleibt geduldig. Doch in ihrem Blick liegt längst die Sorge, die sie nicht ausspricht. Die Geburt kommt nicht voran. Das Kind steckt fest. Die Kräfte der Frau lassen nach. Der Kopf liegt tief im Becken, aber bewegt sich keinen Millimeter. Es ist das 18. Jahrhundert. Eine Zeit, in der jede Geburt ein Wagnis ist. Es gibt keine Schmerzmittel, keine Hygienestandards, keine verlässliche Hilfe. Und lange schickt man niemanden los, denn die Ankunft eines Arztes gilt als Zeichen dafür, dass etwas wirklich ernst ist. Oft ruft man ihn zu spät. Jetzt ist dieser Moment gekommen. Ein Nachbar läuft los, durch die nächtlichen Straßen, über Kopfsteinpflaster, vorbei an geschlossenen Läden und dem Geruch feuchter Kohle. Er erreicht das Haus des Geburtshelfers erst nach Mitternacht. Wenig später eilt der Arzt selbst die Treppe hinauf, Mantel halb geöffnet, Instrumententasche in der Hand. Er wirft einen Blick auf die Frau, auf die erschöpften Augen, auf die Hebamme, die ihm leise zuflüstert, was sie seit Stunden beobachtet. Es ist eine Lage, die er kennt, eine Lage, in der die Natur zu kämpfen versucht und scheitert. Er öffnet die Tasche. Darin liegt das Instrument, das die Geburtshilfe dieser Zeit prägt wie kein anderes. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch, immer spannend. Das Wettrennen der Zangenvirtuosen. Wir reisen in eine Zeit, in der die Geburtshilfe noch kein klar strukturiertes Fachgebiet war. Das 18. Jahrhundert ist eine Epoche ohne antiseptische Maßnahmen, ohne verlässliche Diagnostik, ohne Schmerztherapie. Die meisten Kinder kommen zu Hause zur Welt, betreut von Hebammen, die sich ihr Wissen über Generationen weitergegeben haben. Ärzte werden nur dann gerufen, wenn es schwierig wird. Und oft ist es dann bereits zu spät. In dieser Welt tritt ein Instrument in den Vordergrund, das die Geburtshilfe verändern wird. Die Geburtszange. Geburtszange. Wenn man dieses Wort hört, denkt man eher an eine Rohrzange aus der Werkstatt als an ein perfekt an den Kopf eines Neugeborenen angepasstes, geburtshilfliches Instrument. Wie sieht sie also aus und wie funktioniert sie? Die Geburtszange des 18. Jahrhunderts. Die Geburtszange wurde eingesetzt, wenn die Geburt stillstand oder die Gebärende zu erschöpft war, um das Kind selbst auszutreiben. Nach heutigen Maßstäben muss der Muttermund vollständig eröffnet sein, der Kopf des Kindes bereits tief im kleinen Becken liegen und das Becken darf nicht zu eng sein. Im 18. Jahrhundert spielte dieser letzte Punkt jedoch kaum eine Rolle. Ein zu enges Becken bedeutete nicht, dass man auf die Zange verzichtete. Es gab schlicht keine Alternative. Zur damaligen Zeit besteht die Geburtszange aus zwei schweren, aus Eisen geschmiedeten Armen, die jeweils in einem breiten, löffelförmigen Ende auslaufen. Diese Löffel sind innen sanft gewölbt, außen glatt poliert und so gebogen, dass sie sich der Rundung des kindlichen Kopfes anpassen. Die beiden Hälften werden nacheinander eingeführt und seitlich an den Kopf des Kindes gelegt, dort, wo sie sicheren Halt finden. Erst wenn beide Löffel richtig sitzen, werden die Zangenarme außerhalb des Körpers über ein Schloss miteinander verbunden. Dann zieht der Geburtshelfer das Kind im Rhythmus der Wehen mit möglichst kontrollierter Kraft durch den Geburtskanal, so schonend, wie es die Umstände zulassen. Heute ist die Geburtszange ein kontrolliert und nur noch sehr selten eingesetztes medizinisches Werkzeug. Damals jedoch ein Symbol für Macht, Kompetenz und manchmal auch für gefährlichen Ehrgeiz. Der Streit zwischen zwei Männern prägt die Entwicklung dieses Instruments wie kaum etwas anderes. William Smalley und William Hunter, zwei schottische Ärzte, die in London zu Kontrahenten werden. Beide sind hochgebildet, ehrgeizig und überzeugt, dass ihre eigene Vorstellung von Geburtshilfe die richtige sei. Smalley ist der ältere von beiden. 1710 geboren, kommt er nach London, um ein systematisches, wissenschaftlich fundiertes Training für Geburtshelfer aufzubauen. Er seziert Leichen, konstruiert anatomische Modelle aus Leder und Holz, die die Lage des Kindes im Becken imitieren und entwickelt Leitlinien dafür, wann eine Zange eingesetzt werden sollte und vor allem, wann nicht. Seine Studenten berichten später, Smalley habe immer wieder betont, dass die Natur den größten Teil der Arbeit selbst erledige und der Arzt eingreifen dürfe, wenn Gefahr für Mutter oder Kind bestehe, aber nie um seine eigene Geschicklichkeit zu demonstrieren. Eine Haltung, die im 18. Jahrhundert keineswegs selbstverständlich ist. Nur wenige Straßenzüge weiter arbeitet ein medizinischer Konkurrent, der das anders sieht. Der eben schon erwähnte Namensvetter William Hunter, 8 Jahre jünger als Smalley, ebenso ehrgeizig wie brillant. Er ist Anatom, Lehrer und erfolgreich. Seine Vorlesungen sind voll, seine Präparate berühmt. Auch er entwickelt Zangenmodelle, auch er unterrichtet Geburtshelfer, aber sein Stil unterscheidet sich deutlich. Hunter wirkt selbstbewusst, manchmal fast fordernd. Er vertraut auf sein anatomisches Wissen und auf seine Hände. Für ihn ist die Zange nicht nur ein Notinstrument, sondern ein Werkzeug, um eine Geburt zügig zu beenden, wenn der Verlauf nicht ideal erscheint. Die Konkurrenz zwischen den beiden Männern beginnt leise und wächst sich zu einer der größten wissenschaftlichen Rivalitäten ihrer Zeit aus. Beide veröffentlichen Lehrbücher und man spürt in jeder Fußnote, dass sie den anderen immer im Blick haben, ihn sogar bekämpfen. Hunter wirft Smalley vor, zu vorsichtig zu sein. Smalley wiederum wirft Hunter vor, unnötig früh eingreifen zu wollen. Der eine setzt auf sanfte Rotationstechniken, der andere auf zügige Extraktion. Beide publizieren, beide illustrieren, beide kritisieren einander, oft zwischen den Zeilen, manchmal direkt im Text. Doch der Streit bleibt nicht theoretisch, er wirkt sich auf echte Geburten aus. Es ist ein Konflikt, der die Wissenschaft nutzt, aber der Patientin manchmal schadet. Um 1750 tauchen in London neue Modelle der Zange auf, manche mit stärkeren Hebelarmen, manche mit veränderten Kurven, manche mit schmaleren Löffeln. Die Ärzte setzen sie ein, oft erfolgreich, manchmal zu früh, manchmal ohne den vollen Überblick über die Lage des Kindes. Ein falsch angesetzter Zangenarm kann den Kopf des Kindes zusammendrücken. Ein zu starker Zug kann schwere innere Verletzungen der Mutter verursachen. Und ein Eingriff im falschen Moment kann Mutter und Kind das Leben kosten. Zeitgenössische Berichte schildern Fälle, in denen Ärzte nicht nur Smelly und Hunter, die Zange einsetzten, obwohl die Geburt noch nicht im kritischen Stadium war. Vielleicht eher von beruflichem Wettbewerb angetrieben, als dem Bedürfnis, Mutter und Kind zu helfen. Da wird die Geburtszange quasi zum Beweisstück auf dem männlich besetzten Geburtshilfemarkt. Und doch, die Zange rettet Leben. Zum ersten Mal haben Ärzte eine Möglichkeit, ein feststeckendes Kind behutsam zu drehen oder nach unten zu führen. Sie können eine sterbensmüde Gebärende entlasten. Sie können verhindern, dass ein Kind im Becken stecken bleibt. Und so nutzt ihr Wettstreit der Geburtshilfe langfristig mehr, als er schadet. Smellys akribische Protokolle legen den Grundstein für eine systematische Ausbildung. Seine Modelle ermöglichen erstmals das Üben von Handgriffen, ohne eine Frau zu gefährden. Hunter dagegen hebt die anatomische Forschung auf ein neues Niveau. Seine Studien der Gebärmutter, der Plazenta und der kindlichen Lage tragen wesentlich zum Verständnis komplizierter Geburten bei. Und so entwickeln sie aus Konkurrenz, Eitelkeit und wissenschaftlichem Ehrgeiz geburtshilfliche Standards, die letztendlich Gebärenden und Kindern nützen und sicher auch viele Leben retten sollen. Bis in die 1950er und 60er Jahre hinein bleibt die Zange dann ein zentrales Instrument der Geburtshilfe. Ab den 1970er und 80er Jahren übernimmt zunehmend die Saugglocke viele ihrer Aufgaben. Sie ist schonender, braucht weniger Kraft, verursacht seltener schwere Verletzungen. Zugleich etablieren sich Notkaiserschnitte für kritische Situationen wie Geburtsstillstand, drohende fetale Hypoxie, also Sauerstoffmangel, oder komplizierte Lagen des Kindes. So wird aus dem einst wichtigsten Werkzeug der Geburtshelfer ein extrem selten verwendetes Spezialinstrument, das nur noch in ausgewählten Fällen und durch erfahrene Hände zum Einsatz kommt. Die Geburtszange ist damit kein Routineinstrument mehr, sondern ein Relikt aus einer anderen Zeit. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund.